Heute hören wir auf den Abschnitt im Matthäusevangelium im 9. Kapitel. Dort heißt es von Vers 9 ab mit der Überschrift die Berufung des Matthäus. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Amen. Wie wird einer, sagen wir mal, Bäckermeister? Der Mann benötigt einen ordentlichen Schulabschluss. Wer nach 9 Schuljahren aus der 6. Klasse entlassen wird, braucht sich erst gar nicht um eine Lehrstelle zu kümmern. Dann geht er als Auszubildender für 3 Jahre in einen Betrieb. Jeden Morgen werden dort ganz kleine Brötchen gebacken. Und nach der Gesellenprüfung kommen die Gesellenjahre, die halbe Nacht wird zum Tage gemacht, damit der Kunde das Brot frisch auf dem Tisch hat. Und dann der mehrmonatige Meisterkurs und die mehrtägige Meisterprüfung. Endlich kann der frisch gebackene Bäckermeister seinen Meisterbrief im Laden als Schmuck aufhängen und seine Backstube als Meisterbetrieb aufwerten. Viel musste er arbeiten, viel musste er einsetzen, viel musste er geben. Bäckermeister wird man nur durch ein Opfer an Zeit und Kraft. Oder wie wird einer, sagen wir mal, Finanzrat? Der Mann oder die Frau, er braucht einen Gymnasialabschluss. Nur mit einem ordentlichen Abitursdurchschnitt hat er überhaupt Hoffnung für eine Beamtenlaufbahn. Und dann geht es als Inspektor, Anwärter aufs Rathaus oder aufs Finanzamt oder aufs Landratsamt. Junge Leute müssen ja den Amtsschimmel reiten lernen. Und dann kommen die Semester auf der Fachhochschule der Verwaltung und die Hürden der abschließenden Prüfung überspringen nur die Besten. Und dann klettern sie mühsam und langsam von Sprosse zu Sprosse auf der Leiter. Finanzinspektor, Oberinspektor, Amtsrat, Amtmann und endlich kann er auf der höchsten Sprosse als Finanzrat die Höhenluft des gehobenen Dienstes atmen. Viel musste er arbeiten, viel musste er einsetzen, viel musste er geben. Finanzrat wird man nur durch ein Opfer an Einsatz und Engagement. Und das ist beim Rechtsanwalt und Studienrat und Chefarzt auch nicht anders. Viel, sehr viel, unendlich viel muss eingesetzt werden. Etwas Ordentliches erreicht man nur durch Opferfähigkeit. Und wie wird einer zum Jünger berufen? Wie wird einer zum Nachfolger bestellt? Wie wird man Christ? Eben haben wir es doch gehört. Sicher braucht es zuerst eine ordentliche Taufe. Die Konfirmation, die Taufbescheinigung mit amtlichem Dienstsiegel ist absolute Voraussetzung. Und dann kommt der Konfirmandenunterricht und die Konfirmation, der große und kleine Katechismus, ist das Minimalwissen eines Nachfolgers. Und dann kommen Mitarbeiterhilfen im Bibellesen und Predigt hören, Der Gottesdienstbesuch gehört natürlich selbstverständlich auch dazu. Und dann singt man im Kirchenchor, geht in den Hauskreis und wird zum Kirchengemeinderat gewählt. Ja, jetzt dann kann er als Christ anerkannt und auch öffentlich bekannt werden. Christ wird man nur durch ein Opfer an Glaube und Liebe. Und dieser Zöllner Matthäus war zwar mit allen Wassern gewaschen, aber er war nicht getauft. Der Zöllner Matthäus war zwar in allen Betrügereien versiert, aber er war nicht konfirmiert. Er war mächtig eingebildet, aber dieser Mann war nicht fortgebildet. Matthäus hatte mit dem Frommsein nichts am Hute. Und der wird zum Nachfolger berufen. Der wird zum Jünger bestellt. Matthäus wird Christ. Das Reich Gottes ist nun einmal keine Leistungsgesellschaft. Er ist keine Ausnahme von der Regel geblieben. Zum Bäckermeister können wir es bringen. Zum Christsein bringt er es. Zum Studienrat können wir es schaffen. Zum Christsein schafft er es. Zum Direktor können wir berufen. Zum Christ beruft er. Und zwar er ganz allein und in souveräner Entscheidungsfreiheit. Gott sei Dank ist zuerst kein Opfer an Zeit und an Kraft und an Einsatz und Engagement und Glaube und Liebe verlangt, sondern, und so ist es doch in Hosea geschrieben und im Evangelium festgeschrieben, dieser Herr hat Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das ist gute Nachricht für die, denen der Glaube verschütt gegangen ist, die gerne glauben möchten und nicht glauben können, die keinen Halt mehr unter den Füßen haben, die einen Halt brauchen. Christ wird man nicht durch unsere Opferfähigkeit, sondern durch seine große Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit wird in diesem Abschnitt näher erläutert. Erstens, das Zollhaus wird zum Glashaus. Irgendwo am See Genezareth, am Seeufer muss es gestanden sein. Dort kreuzten sich wichtige Handelswege. Eine fette Pfründe am verkehrsreichen Dreiländereck. Aber kein Mensch sah genau hin, wer denn dieser Herr Zöllner überhaupt sei. Schließlich gehörte er zur Kategorie der Steuereinnehmer und die waren ja die Unreinen nach dem Gesetz der Juden, die ausgeschlossen waren von der Synagoge. Kein Mensch sah genau durch, wie denn dieser Herr Zollbeamte das Steuereinziehen und das Steuerhinterziehen voneinander trennte. Kein Mensch sah hier genau durch. Jeder hatte so eine Ahnung, dass dieser Gauner sowohl die eigenen Landsleute als die römischen Verwaltungsstellen über die Ohren zog. Kein Mensch sah klar, was denn dieser Herr Matthäus alles an dunklen Machenschaften auf seinem Gewissen hatte. Nicht umsonst hatten Zöllner neben Räuber und Mörder kein Zeugenrecht vor Gericht. Vor allen Blicken geschützt saß er in seinem Zollhaus wie in einer Festung. Nur einer ging nicht rasch vorüber, nur einer zahlte nicht rasch seinen Obolus, nur einer schaute nicht hin und schaute nicht weg. Jesus. Das ist Jesus, der hinsah und einen Mann erkannte mit ungeklärten Farben. Er sah hin und erkannte einen Menschen mit unwahrscheinlichen Sehnsüchten. Er sah hin und erkannte einen Menschen mit schrecklichen Bindungen. Für ihn wurde dieses Zollhaus zum Glashaus. Das ist Jesu Barmherzigkeit, dass er keinen übersieht. Er sieht jeden. Er sieht jeden, wo er ist. Am Zoll, am Reißbrett im Büro, am Schreibtisch in der Kanzlei, am Verkaufstisch im Laden, am Schraubstock in der Fabrik, am Lenkrad im Auto, am Herd in der Küche, am Bett im Kinderzimmer, auch am Tropf im Krankenbett oder an der Sauerstoffflasche in der Intensivstation. Es gibt keinen Platz, es gibt kein Haus, es gibt keine Festung, in der wir uns verschanzen könnten. Jesus sieht uns, wo wir sind, und er sieht uns, wie wir sind. Gedrückt von den Lasten der Woche, geschlagen von den Ereignissen im Geschäft, gebeutelt von den Ängsten vor morgen, gefesselt von unsäglicher Schuld und genarrt von den Hoffnungen irgendwelcher Illusionäre. Er blickt hinter die Kulissen. Er schaut hinter den Vorhang. Er schaut uns ins Herz. Nach der verhinderten Opferung des Isaak, da nannte Abraham diese Stätte auf dem Berg: Der Herr sieht's. So hätte man über dieses Zollhaus schreiben können: Der Herr sieht's. So könnte man es an jede Mauer schreiben, hinter der wir uns verstecken: Der Herr sieht's. So könnte man es an jene Wand sprühen, die uns isoliert und einsam macht: Der Herr sieht's. Wie dir's und anderen oft ergehe, ist ihm wahrlich nicht verborgen. Er sieht's und kennet aus der Höhe der betrübten Herzen Sorgen. Doch er sieht's, auch wenn's kein Mensch mehr sieht. Das Zollhaus wird zum Glashaus. Das ist seine Barmherzigkeit. Und das andere, das Glashaus wird zum Gasthaus. Eigentlich hätte es zum Zuchthaus werden müssen. Wer so viel auf der Latte hat an Lug und Trug wie dieser Zollbeamte, wer so viel auf dem Kerbholz hat an Betrügereien, an Schimpf und Schande wie dieser Herr Zollinspektor, wer so viel auf dem Sündenregister hat an Zweideutigkeiten und Undurchsichtigkeiten, der muss sich nicht wundern, wenn eines Tages einer neben ihm steht und sagt: Sie sind verhaftet, kommen Sie mit, folgen Sie mir unauffällig. Und stattdessen hört er den Ruf: Folge mir, und wird aufgenommen in Jesu Mannschaft. Jedem unvoreingenommenen Leser muss hier der Atem stocken. Jeder unvoreingenommene Hörer muss hier an seinem gesunden Menschenverstand zweifeln. Jeder normale Zeitgenosse muss doch hier eine ganze Wertevorstellung zusammenbrechen. Wenn dieser Jesus wenigstens ein Bewerbungsgespräch mit ihm durchgeführt hätte, so wie dies Bürochefs tun, schließlich ist er ja kein unbeschriebenes Blatt. Wenn er wenigstens einen Eignungstest mit ihm unternommen hätte, so wie dies Personalchefs tun. Schließlich ist der, der immer im Trüben fischte, wohl nicht der geeignetste Menschenfischer. Wenn er wenigstens eine, würde ich sagen, Probezeit vereinbart hätte, so wie Beamte dies in Verträge schreiben. Schließlich muss er seine innere Umkehr zuerst einmal unter Beweis stellen. Und stattdessen benutzt dieser Herr diesen kurzen Stopp am Zollhaus, um ihn Dienst zu verpflichten. Wie kommt denn er dazu? Liebe Freunde, Jesus ist eben kein Bürochef, der Gespräche führen müsste. Er ist kein Personalleiter, der auf Eignungstests angewiesen wäre. Er ist kein Beamter, der irgendwelche Verträge braucht. Jesus ist der Herr, der jeden, auch von uns heute Morgen, aus dem FF kennt und trotzdem in seine Gemeinschaft aufnehmen will. Das ist Gottes vorlaufende Gnade, die ich mit meinem Verstand auch nicht verstehen kann. Stühle werden gerückt, Tische zusammengeschoben, Kerzen werden draufgestellt, Speisen serviert und Weine kredenzt. Eine schöne Tafelrunde kommt dort in Gang. Jesus in schlechter Gesellschaft, nein, Matthäus in guter Gesellschaft. Das ist seine großartige Barmherzigkeit, die in Tuchfühlung mit den Matthäusen geht. Keiner ist so unmöglich, als dass er nicht ein möglicher Kandidat für diesen Herrn wäre. Auch wenn ich kein unbeschriebenes Blatt mehr bin, weil Jahre und Tage so viel draufgeschrieben haben, so kann er heute dieses Blatt weismachen und neu schreiben. Auch wenn ich kein geeigneter Menschenfischer bin, weil ich ihm so oft durch die Lappen gegangen bin, so kann er doch meine beiden linken Hände brauchbar und nützlich machen. Auch wenn ich ein unsicherer Kantonist bin, weil ich immer wieder umgefallen bin, so kann er mein wetterwendisches Leben neu gestalten und für ihn nützlich machen. Mitten im Tollhaus dieser Welt hat er den Abendmahlstisch aufgestellt, um mit denen zusammen zu sein und denen Gemeinschaft zu schenken, die mitten in allen Lockrufen dieser Welt seinen Ruf gehört haben, aufgestanden sind, sich ihm angeschlossen, bei ihm gegessen, satt geworden und dann sein Lob gesungen haben und sein Lob singen. Er weiß, viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Doch das Glashaus wird zum Gasthaus. Das ist seine Barmherzigkeit. Und auch das Dritte noch, nämlich das Gasthaus wird zum Schulhaus. Natürlich standen dort an der Tür ein paar Pharisäer, denen dies alles die Nase hinaufging. Wie, warum tut er das? So etwas tut man doch nicht. Warum sitzt er mit solcher Clique zusammen? Solche Tischgemeinschaften sind doch unter aller Würde. Warum isst er mit Zöllnern und mit Sündern? Das alles passt nicht in das ABC der Pharisäer und nicht in das Einmaleins der Sadduzäer. Auch mit unseren frommen Verhaltungsweisen und mit unseren Vorstellungen in all dies passt diese schockierende Handlungsweise überhaupt nicht hinein. Und weil dem so ist, deshalb setzte er die damals und uns heute Morgen noch einmal auf die Schulbank und erteilt Nachhilfeunterricht im Fach Religion. Und sein Lehrsatz lautet: Der Kranke braucht den Arzt. Denkt an einen Augenkranken. Der Star nimmt ihm das Augenlicht. Der Augenkranke braucht den Augenarzt. Denkt an einen Lungenkranken. Die Tuberkulose macht ihm zu schaffen. Der Lungenkranke braucht den Lungenarzt. Denkt an einen Hautkranken. Ekzeme breiten sich immer mehr aus. Der Hautkranke braucht den Hautarzt. Und jetzt denkt an einen Schuldkranken. Die Schuld zerstört das ganze Immunsystem gegen das Böse. Und jetzt denkt an einen Sünde-Infizierten. Sünde ist unheilbar wie der Krebs. Und jetzt denkt an diese Todeskandidaten. Schuld und Tod, die führen nicht nur zum zeitlichen, sondern die führen zum ewigen Tod. Was für einen Arzt braucht er? Welchen Doktor brauchen wir, die wir von diesem Todesvirus befallen sind? Welchen Mediziner brauchen wir, die wir solche Todeskandidaten alle miteinander sind? Mit Homöopathie und Allopathie sind wir nicht mehr zu retten. Aber mit der Sympathie dieses Herrn, der von sich sagen könnte: Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Facharzt für Sünde. Ich bin der Herr, dein Heiland. Liebe Freunde, in seiner Nähe, an seinem Tisch, mit seinen Gaben können wir noch einmal genesen und neu werden. Jeder neu werden und genesen. Dies lernet die Starken, bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken. Ich brauche diesen Arzt. Dies lernet. Das Gasthaus wird zum Schulhaus. Das ist seine Barmherzigkeit. Und sie ist es, diese Barmherzigkeit, die sie persönlich jetzt begleiten will, wenn sie wieder zurück in ihr Wohnhaus gehen. Amen.